Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Unsere Themen: Sanierungssprint für Ein- und Zweifamilienhäuser. Wie Kosten und Emissionen schnell gesenkt werden können, das erläutert gleich Uta Weiß von Aruga Energiewende. Die Energiewende ist auch eines der Themen bei der Energieministerkonferenz in Kiel, die am Abend beginnt. Hungern, bis ihr ehrlich seid. Die Klimaaktivisten von Scientist Rebellion protestieren mit einem Hungerstreik in Berlin. Und im Verbrauchertipp geht es ums Einschätzen der Pflegebedürftigkeit mithilfe eines Pflegegradrechners. Viele Ein- und Zweifamilienhäuser sind in die Jahre gekommen. Dach und Fassade ungedämmt, die Fenster nicht gut isoliert, die Heizung uralt. Die Denkfabrik Agora Energiewende hat das von einem Ingenieur entwickelte Konzept zur Beschleunigung von Sanierungen zusammen mit der deutschen Energieagentur DENA wissenschaftlich untersuchen lassen. Sanierungssprint heißt das Konzept. Und das IFOI-Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg und das Institut für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart haben es analysiert. Agora Energiewende hat die Studie eben in Berlin vorgestellt und am Vormittag fragte ich Uta Weiß, eine der Verfasserinnen, was unter Sanierungssprint zu verstehen ist.
Ja, Sanierungssprint ist ein Konzept, um Sanierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern schneller und effektiver zu organisieren. Und das geht um anspruchsvolle Sanierung. Das heißt, die Gebäude werden so saniert, dass sie auch wirklich klimaneutral werden können. Die Wände werden gedämmt oder Dach, also die ganze Gebäudehülle. Man baut dreifach verglaste Fenster ein und die Heizung wird umgestellt, entweder auf eine Wärmepumpe oder einen Anschluss ans Wärmenetz. Und meistens kommt auch noch eine PV-Anlage aufs Dach. Und das Besondere am Sanierungssprint ist, dass auch die Prozesse anders organisiert werden. Es gibt jetzt einen ganz detaillierten Bauzeitenplan, wo stundengenau jedes Gewerk geplant wird. Also zum Beispiel, wann macht der Fliesenleger was oder der Heizungstechniker. Und das ist auch neu, es gibt einen Sanierungscoach, der das Ganze koordiniert. Und eine Baustellenassistenz, die den Fachleuten Arbeiten wie Aufräumen und Vorbereiten und sowas abnimmt, die eigentlich ein Fachmann oder eine Fachfrau gar nicht selbst machen muss. Und die Pilotbaustelle hat deshalb diese anspruchsvolle Sanierung in nur 22 Tagen geschafft. Und da war natürlich die Baufamilie total erleichtert.
22 Tage, das klingt in der Tat ziemlich flott, aber im Vorfeld braucht es dafür ja eine detailgenaue Ausarbeitung. Sie sehen die ja in der Hand sogenannter Sanierungscoaches und auch der gewerkeübergreifenden Sanierungsteams. Aber diese Strukturen, die müssen doch erstmal aufgebaut werden.
Also zunächst mal, es gibt schon erste Teams, die gerade entstehen und auf einer laufenden Baustelle werden auch gerade schon interessierte Coaches ausgebildet. Also das Interesse ist da und was diese stundengenauen Bauzeitenpläne angeht, kann man auch viel standardisieren. Es muss also wirklich nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden. In der Studie haben wir aber auch deshalb 5 Politikmaßnahmen entwickelt, damit das in der Fläche einfacher wird, dieser Hochlauf. Da fordern wir zum Beispiel eine Marktentwicklungsstelle, die Interessierte unterstützen und auch miteinander vernetzen soll. Und Handwerkskammern oder Architekten- und Ingenieurkammern, die könnten Fortbildungsregelungen für Sanierungscoaches als Zusatzqualifikation entwickeln. Da könnte zum Beispiel auch die Marktentwicklungsstelle dabei unterstützen.
Wenn ich jetzt aber an Hausbesitzer denke, die sich überlegen, möchte ich eine Sanierung machen oder nicht, dann höre ich heraus, der Aufwand ist erstmal noch größer als bisher. Denn schon jetzt ist es ja schwierig, einen Handwerker zu bekommen, geschweige denn mehrere und das zu einem genau passenden Zeitpunkt. Und die Fördergelder für den Aufbau von Strukturen, wie Sie sie erwähnen, die sind ja auch knapp geworden.
Also das Ziel des Sanierungssprints ist ja auch, die Sanierung als Produkt für das Handwerk attraktiver zu machen. Gerade in Zeiten wegbrechender Aufträge im Neubau, das ist ja für viele Unternehmen sehr hart. Und durch diese höhere Produktivität können die Handwerksbetriebe auch höhere Löhne zahlen und gleichzeitig mehr Aufträge bearbeiten. Das sollte also eigentlich die Handwerkssuche für Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen sehr erleichtern.
Welche Reaktionen haben Sie denn bisher von Handwerkerseite?
Die Motivation ist super hoch. Das ist wirklich einzigartig. Wir haben das ja in der Studie untersuchen lassen und die allermeisten Handwerkerinnen würden auf jeden Fall den Sanierungssprint weiterempfehlen. Es gab auch die Feststellung, dass Teile vom Sanierungssprint anstrengender sind. Also diese Baustelle, dadurch, dass mehr Leute gleichzeitig da sind, ist lauter und das ist sozusagen straffer getaktet. Aber nach den Rückmeldungen war unser Eindruck, dass die Motivation und die Wertschätzung das alles wettmachen.
Es soll ja vor allem auch flotter vorangehen mit der Sanierung von älteren Ein- und Zweifamilienhäusern. Und das soll, wenn alles gut läuft, die Eigentümer dann auch günstiger kommen, was die Kosten betrifft. Was ließe sich denn einsparen und unter welchen Voraussetzungen?
Also es braucht dafür vor allem ein gutes Zusammenspiel, würde ich sagen, aus Innovationen in den Unternehmen, die diese Prozesse einführen und umsetzen, und politischer Flankierung, die auch die Nachfrage stärker ankurbelt. Wenn nämlich diese Handwerksunternehmen Sanierungssprints wirklich in Serie durchführen, dann sinken die Kosten. Das sind so Skaleneffekte, weil man die Ausrüstung kaufen und mehrfach verwenden kann zum Beispiel, weil man die Baustellenassistenzen einführt, die natürlich Kosten sparen, weil sie günstiger sind als die Fachleute, weil man günstiger einkaufen kann. So setzen sich diese 30% Kosteneinsparung zusammen. Und von staatlicher Seite ist, wie gesagt, die Nachfrage ankurbeln wichtig. Dafür ist Förderung relevant zum Aufbau von Sanierungscoaches. Und natürlich ist es auch gerade mit Blick auf Klimaschutz und soziale Bedingungen ganz wichtig, dass Hausbesitzer sich die Sanierung leisten können. Das heißt, wir brauchen auch diese Förderkulisse für Sanierung, damit wir da alle mitnehmen können.
Soweit Uta Weiß von Agora Energiewende über ein Konzept zur beschleunigten Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern. Beim diesjährigen Gastgeber Schleswig-Holstein in Kiel beginnt heute Abend eine Konferenz der Energieminister der Länder. Zunächst informiert sich das Gremium beim Forschungsinstitut Geomar über die Auswirkungen des Klimawandels und morgen finden die politischen Beratungen statt. Stefan Bödenke berichtet.
Seit gestern bereiten bereits die für Energie zuständigen Staatssekretäre von Bund und Ländern in Kiel die Konferenz vor. Ab heute Abend stoßen dann die zuständigen Landesminister dazu. Die regelmäßigen Treffen der Energieminister gibt es noch nicht allzu lang. Doch sie seien zur Koordinierung der Energiewende wichtig, betont der Gastgeber, Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt von den Grünen.
Ja, wir haben in Deutschland viele verschiedene Ansätze bei der Energiewende. Man spricht ja manchmal auch von den 16 Energiewenden, die deutschlandweit stattfinden. Und wir versuchen uns zu koordinieren, wir versuchen eine Energiewende daraus zu machen. Da sind viele Fragen zu klären. Deutschland ist ja im Umbruch, wirtschaftspolitisch, energiepolitisch. Und da müssen alle Puzzleteile gut zusammengesetzt werden. Und deswegen gibt es jetzt seit 2 Jahren eine Energieministerkonferenz.
Die ihre Bewährungsprobe bereits bestanden habe, meint der Kieler Minister und erinnert an den Stopp der Gaslieferungen aus Russland.
Gerade im letzten Jahr hatten wir ja wirklich große Fragestellungen. In der Energiekrise ging es ja darum, Deutschlands Energieversorgung zu sichern. Und da waren viele Fragen zu klären. Wo kommen die schwimmenden LNG-Terminals hin? Wie funktioniert das mit dem Leitungsbau? Wie kann das alles schnell genehmigt werden? Da musste viel koordiniert werden und die Energieministerkonferenz war die Plattform, die das ermöglicht hat. Und Deutschland hat der Energieministerkonferenz viel zu verdanken gehabt.
2-mal treffen sich die Energieminister in diesem Jahr in Schleswig-Holstein. Ein Thema bei der Konferenz, die ab heute Abend in Kiel beginnt, ist die Wärmewende. Also die Frage, wie geheizt werden soll, wenn dafür in Zukunft Gas und Kohle nicht mehr genutzt werden sollen.
Das wird ja schon sehr bald sein. Das sind noch 2 Jahrzehnte. Wir haben über 20 Anträge auf der Tagesordnung und es wird wieder Beschlüsse geben. Themen wie die Wärmeversorgung, die Kraftwerkstrategie, der Umbau der Industrie, das Wasserstoffnetz. All das wird besprochen und es wird Beschlüsse geben. Wie immer in großer Eintracht und Einstimmigkeit.
Denn diese ist vorgeschrieben. Gar nicht so leicht, wenn man sich die Teilnehmerliste der Konferenz anschaut. Zu den Energieministern zählen nicht nur Vertreter von SPD und Grünen, sondern auch Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern.
Das ist richtig. Wir sind ein bunter Haufen an Menschen, die die Energiewende wollen, die voll hinter dem Ziel der Klimaneutralität stehen, die volle Schreibtische haben, weil so viel zu tun ist jetzt in kurzer Zeit. Energiepolitisch ist ja über Jahrzehnte zu wenig passiert. Wir holen das jetzt auf und das gemeinsame Ziel, das eint uns.
Das Einstimmigkeitsprinzip habe auch etwas Gutes, findet Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt. Die Kompromisse hätten einen besonderen Wert. Ob und auf welche man sich an der Kieler Förde verständigen wird, das werden die Minister morgen Nachmittag bekannt geben.
Stefan Böhnke mit dem Ausblick auf das Treffen der Länderenergieminister in Kiel. Und wir bleiben im Norden. Nonnengänse, Hunderttausende rasten in den Salzmarschen an der Wattenmeerküste im Herbst, im Frühjahr und manchmal auch den ganzen Winter über. Jetzt machen sie sich wieder auf zu ihren Brutplätzen an der Eismeerküste Russlands. Doch der Streit um die Tiere, der bleibt. Denn sie fressen sich nicht nur auf den Salzwiesen vorm Deich satt, sondern auch dahinter auf bewirtschaftetem Grünland und in einem Vogelschutzgebiet, wo die Jagd problematisch ist. Manche Landwirte haben ihre Betriebe schon aufgegeben. Die ganze Geschichte von Annika Jensen.
Es ist ein Naturschauspiel. Zu Tausenden steigen sie auf. Nonnengänse in Westerheber. Soweit das Auge reicht, laufen und fressen die Tiere auf Grünlandweiden. Seit Jahrzehnten rasten die Tiere zwischen Oktober und Mai an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein. 1979 hat die EU sie unter Schutz gestellt. Damals lag die europäische Population bei rund 20.000 Tieren. Heute sind es rund 1,4 Millionen. Etwa 300.000 davon halten sich gleichzeitig in Schleswig-Holstein auf. Zu viel, sagt Olaf Dirks. Er ist Landwirt und Bürgermeister von Westerheber. Jetzt, im April und Mai, fressen sich die Nonnengänse vor allem auf Grünland ihre Fettreserven an, um ab Mitte Mai wieder Richtung russische Tundra zu fliegen. Dort brüten sie.
Wir haben eine Veränderung der Vegetation, so dass man sagt, rein wirtschaftlich gesehen, selbst nach Abzug der Gänse kann auf der Fläche kein vernünftiger Ertrag mehr erbracht werden.
Die Tiere sind zu einem Problem geworden. Im Herbst fressen sie das frisch sprießende Wintergetreide, einige Monate später das Gras auf den Grünlandflächen. Dirk sagt, Landwirte in Westerheber ziehen auch wegen der Gänse weg. Das Kieler Umweltministerium unterstützt die Bauern. In einem Vertrag über 5 Jahre können sie pro Hektar und pro Jahr rund 350 Euro als Ausgleich erhalten, wenn sie auf ihren Flächen die Gänse dulden. Im Rahmen des sogenannten Vertrags Naturschutzes. Eine grundsätzlich gute Idee, findet Dirks.
Wenn man aber in einem Bereich liegt, wo die Schädigung so groß ist, wie hier zum Beispiel im Westerheber, dann ist der Schaden um ein Vielfaches höher als der Ausgleich.
Bedingung eines solchen Vertrages ist, dass die Landwirte die Gänse nicht vergrämen, also nicht wiederholt aufscheuchen und sie nicht bejagen. Dirks kritisiert, dass das Land nicht nach tatsächlichem Schaden bezahlt. Die Ausgleichssumme sei nur ein Durchschnittswert, die jeder berechtigte Landwirt bekomme, egal wie groß die tatsächlichen Schäden sind. Er wünscht sich, dass Gutachter stattdessen die realen Schäden feststellen und die dann ausgeglichen werden. Das Umweltministerium sagt dazu, ein solches Vorgehen, also Begutachtungen und jährlich wechselnde Auszahlungen, würden den Verwaltungsaufwand und den Finanzbedarf des Ministeriums erheblich erhöhen. Der Vertragsnaturschutz werde durch die EU und den Bund um bis zu 80% mitfinanziert. Würde das Ministerium die Schäden jedes einzelnen Landwirtes genau begutachten, müsste das Land die zusätzlichen Kosten stemmen. Das sei allerdings nicht realisierbar, heißt es aus dem Ministerium. Der Bestand muss wieder runter auf 380.000 Nonnengänse, findet Dirks. So viele seien zum Erhalt der Art notwendig. Das mit Jagd zu erreichen, hält auch er für unrealistisch. Aber er ist der Meinung, dass es wieder für mehr Scheu bei den Tieren sorgen kann, wenn ein Jäger einzelne Tiere im Schwarm erlegt.
Wo aber die Kameraden dann gleich wissen, ne, die Mitfliegenden, von wegen, oh, wenn es knallt, dann fällt eine vom Himmel und das ist nicht gut.
Walter Petersen-Andresen ist Biologe und war 22 Jahre Leiter der landeseigenen integrierten Station Westküste, die Naturschutzmaßnahmen umsetzt. Sie steht rund 60 Kilometer nördlich von Westerheber im Naturschutzgebiet Beltringharder Koog, direkt am Wattenmeer. Petersen-Andresen sitzt in seinem Auto, nicht weit von der Station entfernt.
Gänse sind sehr partnertreu. Wenn einer geschossen wird, fliegt der andere Wochen oder Monate lang umher und sucht seinen Partner. Und bei der Jagd, der jetzigen Jagd, die wird mit Schrot gemacht, da werden immer Gänse angeschossen. Und das ist nicht, ich möchte mal sagen, 1%, sondern das liegt in der Größenordnung von weit über 10%. Und deshalb eigentlich aus Tierschutzgründen ist die Jagd in dieser Form gar nicht vertretbar.
Er macht einen anderen Vorschlag.
Wenn man die Gänsebestände dezimieren wollte, dann kann man das nur durch Fang machen. Und dann geht das nicht um 10.000 Gänse, sondern dann geht es um 100.000 Gänse. Und das ist, ich möchte mal sagen, insofern realistisch, wenn man sie wirklich wirtschaftlich nutzt. Das heißt, das, was wir heutzutage als Mastputen oder Masthähnchen essen, durch Wildgänse ersetzen.
Letztlich sei eine Dezimierung des Nonnengansbestandes aber gar nicht zwingend notwendig.
Sondern im Moment sieht es so aus, als wenn durch die Vogelgrippe die Bestände auf natürliche Art und Weise niedriger geworden sind.
In den vergangenen 3 Wintern seien mehrere 10.000 Tiere auf ihren Zugwegen verendet. So oder so. Auch Petersen Andresen ist der Meinung, dass die Landwirte entschädigt werden müssen. Nach den tatsächlichen Schäden, die die betroffenen Landwirte zu beklagen haben. Im Rahmen des aktuellen Vertrags Naturschutzes macht er einigen Landwirten allerdings den Vorwurf, sich nicht an die Verträge zu halten und selbst zu vergrämen oder vergrämen zu lassen. Zumindest im Bereich Dagebüll, wo er wohnt, rund 30 Kilometer nördlich vom Beltringharder Koog. Dafür habe er Belege. Er ist selbst Jäger und habe bei der zuständigen Stelle nachgefragt, welche Flächen unter Vertragsnaturschutz stehen. Ein Drittel der Landwirte, schätzt er, informiert die Jäger über ihre Flächen.
Ein Drittel sagt nichts, der sagt höchstens, schieß mal weiter, da sind Gänse. Und das letzte Drittel vertreibt aktiv die Gänse.
Grundsätzlich glaubt er, dass es so auch in anderen Gebieten läuft. Olaf Dirks weist diesen Vorwurf für seinen Bereich zurück. Er selbst habe seine Flächen wieder aus dem Vertragsnaturschutz herausgenommen, damit er die Gänse vergrämen kann. So habe er wieder etwas mehr Grünfutter für seine Schafe und Kühe.
Annika Jensen über die Nonnengansproblematik an der Wattenmeerküste. Hungern, bis ihr ehrlich seid, heißt die aktuelle Aktion von Scientist Rebellion. Sie fordern eine Regierungserklärung vom Bundeskanzler, in der Olaf Scholz ausspricht, dass längst zu viel CO2 in der Atmosphäre ist. Daniela Siebert kommt gerade von der Pressekonferenz des Bündnisses in Berlin. Frau Siebert, was war dort zu erfahren?
Also es sind vor allem 3 Dinge neu. Einmal, dass eine Person hinzugekommen ist, ein neuer Hungerstreikender, der 35-jährige Titus Feldmann, ein Ingenieur, der gestern Abend zuletzt gegessen hat. Damit erhöht sich die Zahl der Hungerstreikenden auf 6 Personen, allesamt Männer zwischen 34 Jahre alt und 65. Die meisten davon Ingenieure, auch ein Biologe ist dabei. Die streiken auch schon unterschiedlich lange. Also der erste fing vor 70 Tagen damit an, keine feste Nahrung mehr zu sich zu nehmen. Dann gab es 2 wichtige Informationen zum Gesundheitszustand von den Streikenden. Einmal Sebastian Wick, der ist seit 16 Tagen nichts mehr und musste gestern nach einem Zusammenbruch hier in Berlin ins Krankenhaus, war gestern Abend schon wieder fit und nahm heute auch an der Pressekonferenz teil. Am kritischsten scheint die Situation von Michael Winter zu sein. Der ist 61 Jahre alt und derzeit im Krankenhaus in München. Ist dort gestern Abend wohl selber hingegangen, nachdem er ein Engegefühl in der Brust verspürt hatte nach einem grippalen Infekt. Dazu gab die Sprecherin der Gruppierung heute diesen Zustandsbericht.
Herr Winter hungert seit 31 Tagen. Michi hat über 11 Kilo abgenommen und ist mittlerweile stark untergewichtig mit einem BMI von 16. Michael ist vor wenigen Tagen für einen Gerichtsprozess nach Bayern gereist und gestern Abend in die Notaufnahme eingeliefert worden. Sein Zustand ist derzeit unklar. Im Krankenhaus hat er daraufhin einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und wurde in stationäre Behandlung genommen.
Es könnte aber auch sein, dass er noch auf die Intensivstation verlegt wird. Das überlegen die Mediziner in München wohl gerade.
Was wollen die Aktivisten mit dem Streik erreichen?
Immer noch dasselbe wie von Anfang an, nämlich eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach ihrer Perspektive ist das CO2-Budget bereits aufgebraucht und viel zu viel CO2 in der Luft, also 0,42 Promille statt 0,35 Promille. Sie denken, dass die Klimakatastrophe den Fortbestand der menschlichen Zivilisation gefährde und wollen eben ein radikales Umsteuern, berufen sich dabei auf den Weltklimarat. Auch Sebastian Wick war ja heute mit dabei, der eben gestern im Krankenhaus war, also der sozusagen schon gezeigt hat, wie weit er zu gehen bereit ist. Und er scheint entschlossen weiterzumachen. Er beschrieb heute seine Motivation so: Es stürben so viele Menschen bei der Migration nach Europa im Mittelmeer. Und es wäre noch viel schlimmer, wenn der Klimawandel in Europa noch weiter die Lebensgrundlagen der Menschen vernichte. Da könne man einfach oder er jedenfalls nicht untätig bleiben. Er scheint also zum Äußersten entschlossen. Wir hören ihn mal im Original.
Ich werde definitiv weitermachen. Gestern war ein kurzer Moment da, wo ich überlegt hatte, abzubrechen. Aber wenn ich mir die Zahlen, wie ich sie jetzt vorhin vorgelesen hatte, immer wieder durch den Kopf gehen lasse, ist mir klar, dass es für mich keinen anderen Ausweg gibt, als weiterzumachen. Ich werde so lange weiter im unbefristeten Hungerstreik bleiben, bis Herr Scholz endlich die Wahrheit ausspricht.
Also auf mich wirkte er auf der Pressekonferenz körperlich schwach, sah ziemlich schmal und blass aus, aber sehr selbstbewusst und auch völlig entscheidungsfähig.
Wie hat die Bundesregierung denn bisher auf die Aktion reagiert?
Bislang noch gar nicht. Also man weiß bislang nur von dem Regierungssprecher, der hat mal auf Nachfrage dazu gesagt, die Klimaziele 2030 seien gut erreichbar. Es werde auf solche Forderungen nicht eingegangen und es gab vor 3 Jahren, 2021, schon mal eine ähnliche Hungerstreikaktion von Klimaschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt. Da war es auch so, dass der adressierte Olaf Scholz nicht zu ihnen gegangen ist und sie erst empfangen hat, nachdem sie den Streik beendet hatten. Ich gehe mal davon aus, dass es diesmal so ähnlich laufen könnte.
Zur Hungerstreikaktion der Aktivisten von Scientist Rebellion war das Daniela Siebert. Danke nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Um Leistungen der Pflegeversicherung abzurufen, muss die Pflegekasse prüfen, ob und wie pflegebedürftig die versicherte Person ist. Je nach Pflegegrad werden dann Leistungen in unterschiedlicher Höhe gezahlt. Nils Schniederjan über ein Online-Tool, das Pflegebedürftigen und Angehörigen zeigt, wie die Pflegekasse zu ihrer Entscheidung kommt.
Bei der Pflege geht es um viel Geld. Welchen Pflegegrad jemand erhält, ist deshalb ein konfliktträchtiges Thema. Bevor der Gutachter kommt, um den Pflegegrad eines Angehörigen festzustellen, sollte man sich also möglichst umfassend informieren. Um die Pflegestufen ranken sich dabei viele Mythen, erklärt Gisela Roman von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Es gibt viele Menschen, die irren dabei, dass sie nämlich denken, dass zum Beispiel hauswirtschaftliche Tätigkeiten für den Pflegegrad mit berücksichtigt werden. Und das ist nicht der Fall.
Oft widerspricht das Gutachten der eigenen Einschätzung. Aber nicht nur um den daraus folgenden Schock zu vermeiden, ist es wichtig, sich im Vorfeld so gut wie möglich über den Weg zum Pflegegrad zu informieren. In knapp einem Drittel der Fälle widersprechen die Betroffenen oder ihre Angehörigen der Einschätzung des Gutachters und erstreiten vor Gericht einen höheren Pflegegrad.
Je besser man informiert ist, desto leichter fällt die Begutachtung, desto stärker ist man vorbereitet auf das, was kommt.
Eine gute Möglichkeit, um sich einen Überblick über die Kriterien zu verschaffen, anhand derer die Pflegestufe ermittelt wird, ist ein Online-Pflegegradrechner. Diese Rechner basieren auf den offiziellen Kriterien, die auch der Gutachter verwendet.
Es ist ja letztlich so, dass sich der Pflegegrad nach Punkten richtet und diese Punkte werden in 6 Lebensbereichen vergeben.
Als Angehöriger oder Betroffener kann man sich durch 64 Fragen aus Bereichen wie Mobilität, Selbstversorgung oder kognitive Fähigkeiten klicken. Auch wenn die Benutzerfreundlichkeit variiert, übernimmt die komplizierte Gewichtung der einzelnen Punkte stets das Online-Tool.
Und in dem Rechner wird man dann eben durch diese 6 Lebensbereiche durchgeführt und es werden jeweils Punktwerte ermittelt, die dann eben im Endergebnis den Pflegegrad ergeben.
Es gibt Bereiche, die leichter und andere, die für die Angehörigen schwieriger einzuschätzen sind. Nora Rossner kennt als Pflegereferentin bei der Caritas die Tücken des Systems.
Es gibt das Modul 3, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, in dem es darum geht, wie selbstständig jemand mit belastenden Emotionen umgehen kann oder mit depressiver Verstimmung. Aber auch, ob er oder sie einen bestimmten erhöhten Unterstützungsbedarf hat wegen auffälliger oder sozial inadäquater Verhaltensweisen. Und es ist ziemlich schwer einzuschätzen.
Dabei muss man richtig einordnen, was der Persönlichkeit und was dem Alter des Betroffenen zuzurechnen ist. Dazu ist es wichtig, dass der Rechner einen nicht mit bloßen Kategorien und Fragen allein lässt.
Es gibt sehr viele Pflegegradrechner im Netz. Die sind natürlich alle mehr oder weniger gleich. Aber ich würde darauf achten, dass es zu diesem Rechner nicht nur diese Maske gibt, in der man dann was anklickt, sondern dass es auch ein paar Erläuterungen gibt.
Pflegegradrechner mit näheren Erläuterungen gibt es unter anderem bei der Verbraucherzentrale oder bei Sozialverbänden. Die Rechner privater Konzerne sind zwar meist kostenlos, das Ergebnis ist dann aber nur nach Angabe der E-Mail-Adresse erhältlich. Weitergehende Erläuterungen sparen sich die Betreiber in der Regel.
Der Verbrauchertipp von Nils Schniederjan. Die zweite bundesweite Mitmachaktion Deutschland sucht Igel und Maulwurf startet morgen. Wer bis zum 27. Mai einen dieser Insektenfresser entdeckt, kann das melden, wie die Deutsche Wildtierstiftung heute in Hamburg mitteilte. Der Igel wird auf der Vorwarnliste der Roten Liste geführt und ist das Tier des Jahres 2024. Die Regierungsbildung in den Niederlanden, gleich ein Thema bei Fanny Buschert in den Informationen am Mittag, und für ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher dank Susanne Kuhlmann.